Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wie wir Ihnen versprochen haben, werden wir heute den zweiten Teil meiner Gespräche mit Peter Feldmann von der Bürgerinitiative für Hochwasserschutz und Infrastrukturschutz am Niederrhein ausstrahlen. Es erwartet Sie wieder einige interessante Details und Informationen zum Hochwasserschutz und der Aussage der Behörden, unsere Deiche sind sicher. Bisher haben wir uns alle über unsere Sicherheit und unser Leben hier hinter den Deichen als Bürgerinnen und Bürger keine großen Sorgen gemacht. Dass das so ist, in der Breite der mehr als 500.000 Menschen hier am Niederrhein, sagen uns unsere Erfahrungen, wenn wir die Menschen hinter den Deichen hier am Niederrhein gefragt haben. Der Bauboom ist ungebrochen. Baugrundstücke in den Städten, Gemeinden und Dörfern am Niederrhein erfreuen sich großer Beliebtheit und sind immer schnell vergriffen. Viele Familien ziehen an den Niederrhein. Bürger investieren Millionen in neue Häuser und Wohnungen, in einem schon seit Jahrhunderten vom Hochwasser bedrohten Gebiet. Das ist also nichts Besonderes. Doch man baut immer näher an die Deiche heran. Mit dieser Bedrohung konnte man doch auch in den letzten Jahrhunderten, so sagt man sich, bis auf wenige Naturkatastrophen leben. Verblasst sind die Erinnerungen an die Überflutungen, mit den verheerenden Auswirkungen, die immer wieder hohe Verluste auch von Menschenleben zur Folge hatten. Heute, in unserer technisierten Welt, sind Bauwerke zum Schutz der Menschen vor den Fluten des Rheines das Indiz für die Sicherheit der Menschen und deren Familie. Von Seiten der Regierung und der Behörden und den Deichverbänden sind unsere Deiche, die die höchsten Deiche in Europa sind, sicher. Und die Menschen können dort bestens geschützt leben. Das mag sogar für Teilbereiche unserer 278 Kilometer langen Deiche hier am Niederrhein gelten. Doch gibt es auch Deichbereiche, die den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen und wo ein Versagen der Deiche zu verheerenden Überschwemmungen führen kann. Das ist unseren Behörden bekannt. Man weiß, dass man mit der Deicherneuerung und der erforderlichen Deichertüchtigung die vorliegenden Richtlinien des 20. Jahrhunderts noch nicht erfüllt hat und schon gar nicht die Richtlinien der Deichsicherheitskonferenz von 2003. Besonders im Zusammenhang mit dem Klimawandel, wie uns die Katastrophe an der Ahr und der Erft und im Bergischen Land gezeigt hat und es uns auch vor Augen geführt hat. Aber das scheint niemanden zu stören bei unseren Politikern. Man geht zur Tagesordnung über und erlaubt dem Salzbergbau, die schon vom Stein- und Salzbergbau tiefer gelegten Gebiete am Niederrhein durch eine neue beantragte Genehmigung weiter tiefer zu legen. Also erfolgt hier eine weitere Erhöhung des Gefährdungspotenzials für die Menschen am Niederrhein mit Billigung der Politik. Ja, die Politik lässt es sogar zu, dass selbst gegen jede Vernunft aus Profitgier unter den Deichen gerichtlich bestätigter Bergbau betrieben werden kann. Das Vorstandsmitglied Hans-Peter Feldmann stellt sich dankenswerterweise uns zur Verfügung, um auf diese wichtigen Fragen der Deichsicherheit uns Rede und Antwort zu stehen. Hören Sie zu, vielleicht gewinnen Sie neue Erkenntnisse. Danke, Herr Feldmann, dass Sie sich wieder zur Verfügung gestellt haben und sich wieder meinen Fragen stellen wollen. In der vergangenen Sendung sprachen Sie über eine Studie, die die Hochwassergefahren und die Rheinwasserabflüsse zwischen den Deichen dargestellt hat. Welche Informationen gibt es über diese Studie, Herr Feldmann?
Nach einer Studie von 2004 über grenzüberschreitende Auswirkungen von extremem Hochwasser am Niederrhein wird ausgesagt, es können zwischen unseren rechts- und linksrheinischen Deichen nur Rheinwassermengen von bis zu 11.000 Kubikmeter pro Sekunde schadlos abfließen. Extreme Rheinwassermengen größer 11.000 Kubikmeter pro Sekunde werden unser Land am Niederrhein überfluten. Das Wasser schwappt über die Deiche. Nach den Hochwasserschutzrichtlinien, dem sogenannten aktuellen Bemessungshochwasser-Richtlinie seit 2004, muss der schadlose Abfluss von Rheinwasser zwischen den Deichen bei mindestens 14.800 Kubikmeter pro Sekunde liegen. Das ist bis heute nicht sichergestellt. Auch droht den Bergbaumulden die schon angesprochene Hinterströmung unserer Deiche am Niederrhein durch die nicht eingehaltenen vorgeschriebenen Deichschutzrichtlinien aus dem Jahre 2003 zwischen Düsseldorf und Krefeld. Dazu gibt die Studie von 2004 grenzüberschreitende Auswirkungen von extremem Hochwasser am Niederrhein ebenfalls detaillierte Auskunft.
Sie sprachen gerade über die Studie. Wer ist denn für die Studie verantwortlich und wer hat sie in Auftrag gegeben? Was waren die Kernpunkte dieser Studie? Können Sie uns da was zu sagen? Und Herr Feldmann, was sind denn die Schlussfolgerungen aus dieser Studie? Auch das würde mich sehr interessieren.
Herr Kamps, die Studie Grenzüberschreitende Auswirkungen von extremem Hochwasser am Niederrhein wurde im Auftrag der deutsch-niederländischen Arbeitsgruppe Hochwasser von 2002 bis 2004 von der Provinz Gelderland, dem Landesumweltamt NRW sowie der Bundesanstalt für Gewässerkunde sowie der RWTH Aachen erstellt worden. Kernfragen dieser Untersuchung waren: Wie viel Abfluss kann unter extremen Bedingungen aus dem Einzugsgebiet des Rheins erwartet werden? Wie viel Abfluss kann zwischen den Deichen am Niederrhein und in den Rheinzweigen abgeführt werden? Welche Deichbereiche werden überströmt und wie wirkt sich das auf die Hochwasserwellen aus? Was geschieht, wenn der Abfluss nicht zwischen den Deichen abgeführt werden kann? Welche Gebiete hinter den Deichen, also landseitig, werden überflutet? Sind grenzüberschreitende Überflutungen möglich? Welche Auswirkungen haben hochwasserreduzierende Maßnahmen? Was sind die Schlussfolgerungen und Ergebnisse der Studie? Die Untersuchungen machen deutlich, dass im Rhein-Einzugsgebiet Niederschlagssituationen möglich sind, die deutlich über den Bemessungsabflüssen in NRW liegen können. Heute sind durch den Klimawandel die Gefahren der Überflutung des Niederrheins durch den Klimawandel noch mal deutlich verstärkt worden. Vernachlässigt man das Deichüberströmen an Ober- und Niederrhein, können die Niederschläge zu einem Scheitelwert von 18.700 Kubikmeter pro Sekunde am Pegel Lobith führen. Lobith ist ein Grenzort zwischen dem Niederrhein und den Niederlanden. Durch die bei diesen Abflüssen auftretenden Überflutungen an Ober- und Niederrhein tritt eine starke Scheiteldämpfung auf, sodass am Pegel Lobith noch mit rund 15.500 Kubikmeter pro Sekunde gerechnet werden muss. Zur Erinnerung, wie schon gesagt, 11.000 Kubikmeter pro Sekunde können unsere Deiche gefahrlos abfließen lassen. Im heutigen Zustand der Deiche kommt es bei den untersuchten extremen Hochwasser am Niederrhein ab einem Abflussbereich zwischen 11.000 bis 16.000 Kubikmeter pro Sekunde zu großräumigen Überflutungen.
Herr Feldmann, Sie sprechen hier von großräumigen Überflutungen. Kann man eingrenzen, welcher Bereich davon ganz besonders betroffen ist? Haben Sie da Informationen?
Hierbei ist der südliche Niederrhein, Großraum Köln-Bonn bis ca. Sulldorf-Dormagen zuerst betroffen. Mit zunehmender Höhe der Hochwasserscheitel wird auch der mittlere Teil Düsseldorf-Dormagen bis etwa zur Einmündung der Ruhr überflutet. Aussagen, inwieweit sich die prognostizierte Klimaveränderung auf die extremen Abflüsse im Rhein-Einzugsgebiet auswirken, lassen sich zurzeit nur qualitativ treffen. Allgemein wird jedoch davon ausgegangen, dass extreme Hochwasser sowohl in Abflusshöhe als auch in ihrer Auftretungswahrscheinlichkeit in Zukunft zunehmen werden. Um dennoch eine Aussage darüber treffen zu können, was passiert, wenn sich die Abflüsse aus dem Einzugsgebiet erhöhen sollten, wurden Berechnungen mit einer Ganglinie am Pegel Andernach durchgeführt, deren Scheitelwert bei 17.800 Kubikmeter pro Sekunde liegt. Durch die Überflutung am Niederrhein wird dieser Scheitelwert auf rund 16.500 Kubikmeter pro Sekunde am Pegel Lobith gedämpft. Im Klartext, der Rhein tritt über den Deich und überflutet große Gebiete am Niederrhein und beginnt im Raum Krefeld. Also hier folgt denn ablaufseitig das Bergbaugebiet mit unseren riesigen Problemen. Die Überflutungen, also die Hinterströmung hinter den Deichen, nehmen noch größeren Umfang an. Wasser kann bei diesem Szenario laut der vorliegenden Simulation hinter den Deichen von Krefeld an Zanten vorbei bis nach Lewe strömen. Ein Abfluss in das Einzugsgebiet der Niers und damit in Richtung Maas ist bei der Simulation nicht aufgetreten. Die Frage, warum ist das in den Niederlanden nicht aufgetreten? Meine Antwort lautet hierzu: Es gibt hier eine Wasserscheide zwischen dem Rhein, dem Niederrhein und der Maas. Dazwischen liegt ein Höhenzug, der als sogenannte Wasserscheide gilt. Und daher fließt Rheinhochwasser weitestgehend nach heutigen Erkenntnissen nicht in das Maasgebiet rein.
Herr Feldmann von der Bürgerinitiative für Hochwasser- und Infrastrukturschutz am Niederrhein ist heute wieder mein Gesprächspartner. Wenn ich nun höre von Ihnen, Herr Feldmann, dass die Hochwasserexperten und Verantwortlichen aus Deutschland und den Niederlanden in einer Studie festgestellt haben, dass unsere Deiche nicht sicher sind, weil der Abfluss der zu erwartenden Wassermassen nicht zwischen den heutigen Deichen am Niederrhein gefahrlos abfließen kann und es zu einer großflächigen Überschwemmung kommen kann, gibt mir das doch zu denken. Wo ist da der Aufschrei in der Bevölkerung, deren Leben und Eigentum gefährdet ist? Besonders, wenn der erweiterte Salzabbau genehmigt wird. Ist man sich nicht der Gefahr bewusst? Nun verstehe ich auch folgende Aussage. Ich habe mir den Antrag und die ausgelegten Gutachten von K&S zur Erweiterung des Salzabbaus mehrfach durchgelesen. Hier hat mich ein Satz eines Gutachters, beauftragt von K&S, und seine Stellungnahme etwas geschockt. Es war eine ehrliche Aussage. Die Menschen am Niederrhein interessieren sich nicht für die Hochwasserprobleme. Was natürlich auch gleichbedeutend damit ist, dass man von dieser Seite aus bei der Genehmigung keine Probleme zu erwarten hätte. Stimmt das? Und woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Herr Kamps, die Antwort ist einfach. Es gibt keine Informationen, die die Breite der Bevölkerung hinter den Deichen erreicht. Hier tritt eine weitere Binsenwahrheit ein. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Die Bevölkerung ist nicht ausreichend informiert. Das Thema wird totgeschwiegen und kommt nicht auf die Tagesordnung. Anders wie bei dem ungezügelten Kiesabbau sieht man nicht die Auswirkungen von Bergsenkungen und Hochwasser. Wie steht es in der Studie ehrlicherweise vom Gutachter der Firma K&S, dem Bergbauunternehmen, bei der Begründung und in der Umweltverträglichkeitsprüfung? Man hat den Eindruck, so schreibt der Gutachter, dass sich die Menschen im Salzabbaugebiet für die Hochwassergefahr nicht interessieren. Soweit das Zitat. Das waren ehrliche Worte, die ich nicht erwartet habe vom Bergbauunternehmen. Wir können nur schlussfolgern. Das macht es der Politik leicht. Die ortsnahen Politiker und die Kommunen mit den Stadtparlamenten brauchen somit sich nicht mit dem Unmut der Menschen auseinandersetzen. Man hat Ruhe, keine lästigen Fragen. Man ist damit zufrieden. Alles läuft in ruhigen Bahnen. Man sieht die Sache aus und verdrängt das Risiko für Leib und Leben und die persönliche Existenz der Menschen. Vor allen Dingen kann man wie vor ungehemmt in den Bergbaugebieten und Überflutungsgebieten gebaut werden. Das sollte eigentlich verboten sein. Zur Erinnerung. An der Ahr und Erft zeigten sich extreme Abflüsse zuletzt 1804, 1910 und jetzt im vergangenen Jahr. Innerhalb von wenigen Stunden war alles Liebgewonnene weg, vernichtet. Menschen verloren ihr Leben, ihre Tiere und ihr Hab und Gut. Brücken, Häuser und das Hab und Gut der Menschen wurden von den Fluten mitgerissen. Es gab kein Entrinnen. Diese Katastrophe hat fast 200 Menschenleben gekostet. Was wäre bei uns am Niederrhein geschehen, wenn dieses Starkregenereignis uns erreicht hätte und nicht über der Eifel Sauerland Halt gemacht hätte? Wie viele Menschenleben und Existenzen werden zerstört worden? Unser Lebensraum wäre für immer vernichtet worden. Bei uns kann das Wasser in unserer Badewanne nicht mehr abfließen. Dass solche Szenarien möglich sind, mit extremen Hochwasserlagen, kennen wir aus den Jahren 1882, 1926, 1988, 1993 und 1995. Ich möchte noch erwähnen, Ertrinken ist kein schöner Tod.
Mit dem Bundesberggesetz hat der Staat den Bergbauunternehmen ermöglicht, dass es den Lebensraum am Niederrhein unverhältnismäßig und auf ewig beeinträchtigen kann. Dagegen steht eine Sorglosigkeit bei den Behörden in Bezug auf geltende Lebensraumsicherungen und Gesetze. Richtlinien werden nicht eingehalten, Richtlinien werden nicht befolgt, wenn man sich anhört, was Sie gerade schon gesagt haben. Insbesondere, dass die Regierung und die Behörden ehrenamtlich tätige Deichverbände eine hochbrisante, politisch übertragene Sicherheitsaufgabe zum Schutz von mehr als 500.000 Menschen übertragen. Ist es das, was Sie meinen mit Ihren Appellen? Herr Feldmann, Sie haben viel Erfahrung mit dem Themenkreis. Nennen Sie uns doch bitte einige Beispiele.
Sofort teile ich das Wort mit Herrn Professor Dirk van Laak in seinem Buch »Alles im Fluss – Die Lebensadern unserer Gesellschaft«, in dem er sinngemäß von einer zivilisatorischen Rückständigkeit spricht und unser System eines ehrenamtlichen Hochwasserschutzmanagements damit auch gemeint ist. Beispiele, die auch als Anklage an die Landesregierung verstanden werden sollte. Ist nicht ein erkanntes Problem ein halbes Problem? Vielleicht sogar ein Problem, das man aussitzt, bis die Wahlperiode vorbei ist? Den Eindruck kann man haben. Wenn dem so ist, dann fragt man sich, was ist der Eid des Politikers, der Behörde noch wert? Seiner Tätigkeit für die Allgemeinheit. Fragen die Bürgerinitiativen nach der Befolgung von Sicherheitsgesetzen und Sicherheitsrichtlinien, dann hat man offen es mit Kernvorschriften zu tun. So zum Beispiel mit der Deichschutzverordnung und der EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie. Fazit, alles soll besser werden, doch nichts darf sich ändern. Das sind unsere Erfahrungen nach langer, langer Zeit. Dann fragen Sie nach der vorgegebenen Abflusssicherheit von Rheinhochwasser, der derzeit nur bei maximal 11.000 Kubikmeter pro Sekunde liegt, aber aktuell seit 2004 bei 14.800 Kubikmeter pro Sekunde liegen sollte. Wie uns seit 2013 bekannt, müssen noch 117 Kilometer von 278 Kilometer Banddeiche im Regierungsbezirk Düsseldorf erneuert werden. Seit Jahrzehnten ein chronischer Sanierungsüberhang. Ein Spiel mit dem Risiko für 100.000 Existenzen am Niederrhein. Dann fragen Sie nach der Funktion der Aufsichtsbehörden, weshalb die Missachtung von Sicherheitsregeln nicht umfänglich geahndet werden. Auch ein Deich-TÜV ist unerwünscht. Für sonst alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen, Brücken, Trinkwasser, Gasleitungen, Autos und so weiter gibt es in Deutschland einen unabhängigen TÜV. Deiche, die 500.000 Menschen und Millionenwerte schützen sollen, die zudem noch von Fachfremden unterhalten werden, ist ein TÜV nicht erforderlich. Der Geheimbund lässt grüßen. Wir sprechen dann von einer zivilisatorischen Rückständigkeit. Ist der Zeitgeist durch Dummheit geprägt? Und die Politik freut sich, dass die Deichverbände mit Zähnen und Klauen ihre Zuständigkeit verteidigen. Die Regierung freut's. Sie ist ihrer Verantwortung los und das Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2 hat keine Bedeutung. Was lernen wir aus dem Ahrtal-Ergebnis? Antwort: Nichts.
Herr Feldmann, immer wieder sprechen Sie darüber, dass Sie der Meinung sind, dass die Deichsicherheit eine hoheitliche Aufgabe des Staates ist. Die Deichverbände als ehrenamtliche freiwillige Organisation, die letzten Jahrhunderte für die Deichsicherheit gesorgt haben, sind in dieser Konstellation zur Sicherung der Menschen vor dem Hochwassergefahren nicht mehr tragbar und benennen auch die Gründe. Ich stimme Ihnen zu, wenn Sie im Vorgespräch gesagt haben, viele Köche verderben den Brei. Auch das ist eine Binsenweisheit. Viele Deichverbände mit eigenen Vorständen und eigenen Interessen im Bereich der 278 Kilometer langen Deichlinie bezogen auf ihren Deichabschnitt haben unterschiedliche Vorstellungen über die Deichsanierung und den erforderlichen Deichschutz und die Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen. Somit ist aus einer Deichverteidigungslinie ein Stückwerk geworden. Mit sehr guten Deichen, aber auch mit Deichen, die schon lange saniert werden müssen. Ja, Wasser läuft nun mal den Berg hinab. Wenn die Deiche am oberen Niederrhein nicht den geltenden Richtlinien entsprechen, werden sie überflutet. Das entnehme ich unseren Gesprächen. Können Sie was dazu sagen?
Nicht nachvollziehbar ist die Verantwortlichkeit der ehrenamtlichen Deichverbände, die für rund 500.000 Menschen den Lebensraumschutz sicherzustellen haben. Der permanente Sanierungsüberhang ist dafür das Indiz. Warum weigert sich der Staat, die Daseinsschutzverordnung nach dem Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2 zu übernehmen? Nach den Starkregenereignissen an Ahr und Erft treibt der Mensch auch hier am Niederrhein die Sorge, dass bei Überschwemmungshöhen von bis über 10 Meter über Flur Eigentum, Leib und Leben verloren geht. Wir erinnern an die Quelle der Studie von 2000 potenzielle Hochwasserschäden am Rhein in Nordrhein-Westfalen. Seit Jahren gibt es Überschwemmungsgefahrenkarten im Internet. Doch wer nimmt diese wahr? Und die Konsequenz daraus ist Fehlanzeige. Nach Rettungsmöglichkeiten von Menschen, Tiere sucht man vergebens. Das ist auch bekannt. Es gibt keine Fluchtwege und Fluchtziele. im Kreis Wesel. Die Menschen werden sich schon selbst retten, so die Aussage vom Landrat. Unsere hohen Deiche verhindern einen Stauwasserabfluss in den Rhein als Vorfluter. Haben wir im Falle eines Falls bald einen See am linken Niederrhein? Beim Bau des Rheinferndeichs hat man die altersher bestehende Überlaufschwelle bei Ginderich ersatzlos entfernt. Ein ungeklärtes Problem, das tausende Flutopfer zu befürchten lässt und unser Gebiet unbewohnbar machen wird. Quelle: Katastrophenstudie Rheinflut 2000. Ob nach einem real möglichen Einstau in die bergbauindizierte Badewanne das Siedlungsgebiet linker Niederrhein wieder abtrocknet, ist mehr als ungewiss. Jeder Niederrheiner, der sein Eigentum wertschätzt, kann sich selbst ausmalen, wie hoch sein persönliches Überstaupotenzial ist. Indem er den Vergleich anstellt und die Differenz zwischen der Wasserspiegelhöhe des Rheins in Meter über in N mit dem seiner Grundstückshöhe errechnet. Dabei ist die Angabe in Pegelhöhe des Rheins nur für die Berufsschifffahrt interessant. Aktuell soll der Rheinferne Deich in Bierten mittels einer rund 800 Meter langen und freistehenden 2 bis 3 Meter hohen Betonwand fertiggestellt werden. Derzeit werden wir uns gegen dieses Planvorhaben und fordern die Fertigstellung des Rheinfernen Deiches als 3-Zonendeich. Mit dieser Aufzählung will ich es erst einmal belassen, weil wegen der unkalkulierbaren Risiken bei einer aufgesetzten Betonmauer auf die heutige Dichtwand ein hohes Risiko für die Bevölkerung erwachsen könnte, die Leib und Leben gefährden. Mehr als gerechtfertigt ist es, dass die Pflichtmitglieder des Deichverbandes einen 3-Zonendeich fordern.
In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals den Deichschluss zum Polder Wisslicher Insel in Birten ansprechen. Eine Deichlücke, die durch eine prognostizierte Bergsenkung aufgetan wird, soll durch eine 2 bis 3 Meter hohe Betonmauer geschlossen werden. Kennen Sie die Beweggründe? Warum muss es Beton sein? Kennen Sie die Vor- und Nachteile eines 3-Zonendeiches und einer Betonmauer? Können Sie uns was dazu sagen?
Die Ereignisse an der A und Erft 2021 haben gezeigt, dass Stahlbetonwerke, Betonbrücken und massive Pfeiler dem Wasserdruck nicht standhalten können. Laut den Aussagen der Experten ist ein 3-Zonendeich Banndeich am Niederrhein. Für den 3-Zonendeich sprechen vor allem die Reparaturfreundlichkeit und die Anpassungsfähigkeit an künftige höhere Schutzmaßnahmen, die real zu erwarten sind. Wir hatten den Eindruck, dass bei allen Wenn und Aber die Position des Deichgräfen als getrieben erkannt wurde. Offenbar bestimmt K&S als Verursacher der Hochwassergefährdung und somit als gesetzlicher Finanzier der Anpassungsmaßnahmen die kostengünstigste Variante. Nicht nur die Aufsichtsbehörden in Düsseldorf und Arnsberg, auch die politisch Verantwortlichen im Land schweigen dazu. Oder gilt die Regel, wer bezahlt, der bestimmt die Hochwasserschutzstrategie am linken Niederrhein? Und die Sicherungs- und Schutzregeln des abflusslosen und bergbaubetroffenen linken Niederrheins werden außer Kraft gesetzt? Auch das Schutzmaßnahmen vor der bergbaulichen Abbautätigkeit zu erfolgen hat, ist nicht gewährleistet. Das ist in unseren Augen ein mehr als lebensbedrohlicher Umstand, der nur durch den sofortigen Bergbaustopp geahndet werden müsste. Es sind zwei Vorgänge zu unterscheiden. Erstens, das Hochwasserschutzteam hat mit Datum vom 1. September 2022 eine Übersicht niederrheinischer Lebensraumprobleme an die Fraktionsvorsitzenden des Bundestages und des Landtages geschickt. Dieses Papier ist auf Bitte der Bundestagspräsidentin Frau Bärbel-Baas an den Petitionsausschuss des NRW-Landtages verwiesen worden. Eine Bearbeitung durch das Umweltministerium NRW steht noch aus. Zweitens, es geht um die Fertigstellung des Rheinfernen Deiches, also als Banndeich, um die Wisslicher Insel, längs der B57. Um die Frage zu beantworten, muss ich kurz zurückgehen auf die Aussagen des Deichverbandes bei einer Bezirksausschusssitzung am 7. September 2022 in Birten, wonach die Alternativlosigkeit einer Betonmauer wie folgt begründet wurde. Erstens, es bestünde kein Platz für einen 3-Zonendeich längs der B57 in das Naturschutzgebiet hinein und dass die Speicherkapazität des Polders Wisslicher Insel von rund 50 Millionen Kubikmeter keinesfalls geschmälert werden dürfe. Wir haben daraufhin recherchiert und nachgerechnet. haben die Polderfläche ermittelt und die maximale Speicherhöhe anhand amtlicher Kenndaten zugrunde gelegt. Mit dem Ergebnis, dass die Polderkapazität bei rund 100 Millionen Kubikmeter liegt. Das haben wir der Bezirksregierung Düsseldorf geschrieben und um Überprüfung nachgesucht. Das Ergebnis vom 17.11.2022 lautet: Im vorliegenden Fall sehe ich keine Veranlassung, die aktuelle Planung zusätzlich überprüfen zu lassen. Basta.
Herr Feldmann, wenn das die Antwort ist der Bezirksregierung, die Sie gerade vor der Musik geschildert haben, so fragt man sich, in welchem Land leben wir? Was sind das für gewählte Volksvertreter in den Parteien, die als Minister und Ministerinnen die Verantwortung tragen für solche Bürokraten in den Büros des Landtages? Hier hätte man zumindest erwarten können, dass man die Berechnung der Bürgerinitiative und die genannten Argumente geprüft hätte. Hier geht es schließlich um die Sicherheit der Menschen hier am Niederrhein. Doch das spielt wohl keine Rolle. Haben Sie gegen diese Antwort Einspruch eingelegt? Oder vielleicht sogar schon eine Antwort?
Am 13. Januar 2023 haben wir gegen diese unsachliche Antwort von der Bezirksregierung Düsseldorf Einspruch erhoben. Eine Reaktion steht noch aus. Es sind dicke Bretter zu bohren, damit die niederrheinischen Bewohner sich endlich des Risikos von Überschwemmungsgefahren durch extreme Rheinabflüsse und Starkregen bewusst werden. Es sollte zum Selbstwertbewusstsein der Bürger gehören, sich gegen die Gleichgültigkeit und Verantwortungswegschiebung von Politik, Behörden und dem Management der Deichverbände zur Wehr zu setzen. So werden sie alles verlieren, wenn sie das russische Roulette zum derzeitigen Hochwasserschutz so weiter dulden. Tun sie sich zusammen, machen sie Druck oder wandern sie aus in andere Gebiete Deutschlands. Ist es nur ein Rechtsverstoß, wer fremdes Eigentum schädigt oder zum Tod führt und folglich bestraft wird? Aber Rechtsverstöße, die ein Risiko für Leib und Leben zur Folge haben, werden durch eine Nichtbefolgung von sicherheitsrelevanten Gesetzen, Richtlinien, aber von der Staatsanwaltschaft nicht als verfolgungswürdig gelten. Dann ist mit unserem Rechtssystem eine Menge nicht in Ordnung. Wir wissen, dass vielschichtige Studien und auch Erkenntnisse über die sicherheitsrelevanten Risiken in Deutschland umfänglich bekannt sind. Diese Mängel bedeuten eine Schwächung unseres Staates. Einerseits durch die vorgenannten Studien, dann die Hochwasserrisikomanagementrichtlinie und das nationale Hochwasserschutzprogramm mit den Aussagen für den Niederrhein vom 24. Oktober 2014, dass eine nationale Bedeutung wegen extrem hohen Schadenspotenzial durch Bässe mit Überflutungshöhen von 10 Meter und mehr sowie wegen grenzüberschreitender weiträumiger Überflutungsgefährdet der Niederlande besteht. Fazit: In den kommunalen und regierungsseitigen Verwaltungen existiert kein Risikomanagement und somit keine Strategie, wie und wodurch Risiken verringert werden können. Wir haben vordringliches Mal zusammengestellt, ohne auf die Problematik der Ehrenamtlichkeit für den Hochwasserschutz am linken Niederrhein abzuheben.
Wir kommen nun zum Schluss unserer Sendung. Herr Feldmann, Sie haben viele Informationen zusammengetragen und auch die Finger in die Wunde der bekannten Mängel an dem bestehenden Hochwassermanagement gelegt. Sie sind der Meinung, dass es vonnöten ist, diese komplexe Aufgabe, die Betreuung, die Koordination und die gesamte Verantwortung aller Maßnahmen in NRW für die 278 Kilometer lange Deichschutzlinie von einer zentralen Stelle, die mit Sachverstand und technischem Wissen ausgestattet ist, geleitet wird. Dazu gehört aber auch der nötige Respekt und die Sorgen und Nöte der Menschen hier am Niederrhein. Sie haben einige wichtige Punkte zusammengefasst, die aus der Sicht der Bürger unbedingt abgearbeitet werden müssen. Welche Punkte sind das?
Erstens, ist auf die Befolgung der Richtlinien gemäß Bemessungshochwasser- und Deichschutzverordnung stringent hinzuarbeiten. Das heißt, indem man zumindest den Deichverbänden die nötigen Mittel zur freien Verfügung bereitstellt und als verantwortliche Pflichtaufgabe mit Beweispflicht aufwertet. Zweitens, Aufgaben, die nicht dem Hochwasserschutz gleich Deichbau dienen, sind auszulagern. Das gilt nach seinem Zweck als technisches Bauwerk und hat mit Naturschutz oder Ähnliches nichts gemein. Drittens, der Bürokratismus zur Bemessung der Beitragshöhe, gerade für ein bergbaugebeuteltes Überschwemmungsgebiet, ist abzuschaffen. Der Staat als Verantwortlicher der Risikoerhöhung ist in die Pflicht zu nehmen und nicht die Deichpflichtigen. Gleichzeitig ist der Kreis Wesel zu verpflichten, Fluchtwege und Fluchtziele zu errichten, damit ein Großschadensereignis nicht unermessliches Leid und Schaden für über 12.500 Eigentümer angerichtet wird. Außerdem und vorsorglich ist eine Strategie vonnöten, wie und wodurch Stauwasser aus dem Polder abgeleitet werden kann. Sonst droht im Senkungsgebiet eine Totalvernässung und die Grundwassersenkung wird unnötig. Die Vernichtung eines Lebensraums von mehr als 400 Quadratkilometer ist die Folge. Die linksrheinische Seite des Kreises Wesel ist dann siedlungstechnisch abzuschreiben. Wir erwarten, dass die Landespolitik, dass sie das Vertrauen in den Hochwasserschutz, den Lebensraumschutz und den Infrastrukturschutz wiederherstellt, um auch soziale Unruhen zu verhindern. Ein weiter so darf es nicht geben. Es sei denn, dass wegen der hohen Kosten zum Erhalt der Siedlungsfähigkeit der linken Niederrhein geopfert werden soll. Spekuliert daher die Landesregierung auf ein GAU? Das ist unser Fazit aus all den Gegebenheiten zur Situation am linken Niederrhein. Glück auf! Liebe Mitbürger, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, ist starker Tobak. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich diese Sendung nochmal anhören und in Ruhe nochmal drüber nachdenken, wie Ihre oder deine Position ist, wie man mit diesem Thema hier am Niederrhein umgeht. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei und ich würde mich sogar auch freuen, wenn Sie mal zurückrufen oder in meine Webseite reinsehen, um sich weiter kundig zu machen. Meine Webseite lautet www.nr-feldmann.de. Glück auf und auf Wiederhören.
Auch ich darf mich bei Herrn Feldmann herzlich bedanken und darauf hinweisen, denken Sie bitte daran, die Meldestelle für vermutete Bergschäden ist digital beim Kreis Wesel freigeschaltet. Melden Sie bitte, wenn Sie den kleinsten Bergschaden vermuten, diesen Schaden. Nur so haben wir die Möglichkeit, für Sie in der Politik eine Schiedsstelle wie im Steinkohlebergbau schon lange vorhanden, auch für den Salzbergbau, zu erzwingen. Die Bürgerinitiative hat den Weg geebnet. Jetzt sind Sie als Bürger in der Pflicht, uns mit Ihrer Bergschadensmeldung zu unterstützen. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Nun geht auch diese Sendung zu Ende. Sollten Sie weitere Fragen zur Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten haben oder benötigen Sie mehr Informationen bei Fragen zu Bergbauschäden und deren Meldungen und möchten Sie diese Sendung nochmal als Podcast anhören, so finden Sie diese auf der Homepage der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Nun zum Schluss noch eine Bitte der Bürgerinitiative. Bitte senden Sie uns auch eine Information, wenn Sie Probleme mit Bergschäden oder auch nur die Vermutung haben, dass Ihr Eigentum von Bergschäden betroffen ist. Auch gemeldete Schäden, Begebenheiten und Reaktionen der Bergwerksbetreiber auf Ihre Schadensmeldung in der Vergangenheit sind für uns von großem Interesse. Wir benötigen diese Informationen, um auch weiterhin beweisen zu können, dass, und ich bezeichne es mal als Märchen, dass 99,9% aller Bergschadensfälle zur vollsten Zufriedenheit der betroffenen Bürger gelöst worden sind. Die an uns gemeldeten Bergschäden und die damit verbundenen Probleme sprechen eine ganz andere Sprache. Bedenken Sie, nur mit Fakten können wir gemeinsam bei der Politik in unserem Land den nötigen Druck aufbauen, um zu einer gerechten Schadensbewertung und Schadensregulierung zu kommen. Das Stichwort ist hier Schlichtungsstelle. An dieser Stelle danke, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können von den Informationen aus dieser Sendung. Bitte bleiben Sie gesund, dann hören wir uns wieder, immer zur selben Zeit, an jedem zweiten Freitag im Monat um 20:04 Uhr im Bürgerfunk auf Radio KW. Tschüsskes und auf Wiederhören.